Gestern kam ich in die neue Wohnung von Natter und seiner lieben Frau und vor meinen Augen ein wunderschönes neues Regal, ja, was man gerade zusammengebaut hat. Dieses Regal hatte Fächer, um Sachen zu sortieren, aber keine Schubladen. Mm. Was hat das mit der Frage zu tun, was Crosstalk über Charismatiker denkt?
Doch, weil wenn wir gehen jetzt dieses Thema an und was wir nicht machen wollen, ist es in Schubladen zu denken. Ja, wir wollen eigentlich Schubladen überwinden und wir haben uns so gedacht, wisst ihr, wir hassen das eigentlich, wenn Leute über andere Leute sprechen, ja, obwohl diese Leute gar nicht da sind. Beispiel zum Beispiel, du redest über Atheismus und es sitzen nur Christen da und alle Christen sagen, yo, ja, gib dir mal richtig eine rein, gutes Argument, yeah, weißt du. Und im Endeffekt will man nur, dass man selbst die eigene Position gestärkt wird. Ja. Ja? Und wir glauben, dass ein großer Teil der Zuhörerschaft hier vielleicht eher nicht charismatisch ist. Ich denke mal vielleicht, dass Charismatiker und so vielleicht so 30-40% ungefähr sind. Mhm. Ja. Und wir wollen gar nicht erst in diesen Schubladen denken, denn vielleicht rollen wir das Thema ein bisschen ungewöhnlich auf und ihr werdet euch denken, ho, das hätte ich gar nicht gedacht, ja, dass ihr so denkt. Es gibt zwei Extreme, ja, die zu vermeiden sind, ich denke besonders in der Endzeit. Mhm. Und zwar ist das falsche Spiritualität und keine Spiritualität. Und das will ich dir einfach zeigen. Und zwar in 1. Timotheus 4, da sagt der Geist in Vers 1 ausdrücklich, das sagt der Heilige Geist, sagt ausdrücklich eine Sache, die unheimlich wichtig ist, dass in den späteren Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, indem sie auf trügerische oder betrügerische Geister und Lehren von Dämonen und so weiter hören werden.
Der Geist warnt vor betrügerischen Geistern. Ja, ja. Total interessant. Ja? Das wäre die falsche Spiritualität.
Absolut. Also es wird da irgendwas kommen, was nicht eine wahre Spiritualität, was nur so eine Scheinform ist. Mhm. Und dann gibt es auf der anderen Seite, in 2. Timotheus 3 ist das, und zwar ist es der Vers 5, da steht da, dass da werden Leute kommen, die haben eine Form der Gottseligkeit. Nach außen alles super gut. Ja, können die Bibel auswendig, sieht top aus. Und dann steht da, deren Kraft aber verleugnen. Und das ist keine Spiritualität. Da ist nur die Form da, ja, und da ist nichts drin. Und Satan will, ja, der Teufel will einfach, dass wir von dem einen ins andere reinfallen. Und jetzt sehen wir, ja, dass wir wahrscheinlich eher eine Tendenz haben. Wir sind aus Deutschland.
Ja, jetzt, genau, sind wir mal einfach ganz ehrlich. Ja? Genau. Also welche Neigung hast du? Ja? Also wir kommen aus Deutschland. In Deutschland ist man eher geprägt so zum Nüchternen eher. Ja? Was meinen wir mit nüchtern, wie das menschlich so gesehen wird, ist so vielleicht eher so kopflastig, eher so intellektuell, eher so Definitionen aufschreiben, Lehrsätze rausziehen, viel Notizen machen und es einfach verstandesmäßig gut verstanden haben und dann so als geistigen Besitz abspeichern. Ja, das ist so mehr unsere Prägung eigentlich in unserem Kulturraum, ja, wo wir herkommen.
Und das sind wir auch.
Total.
Ja. Wenn du dir zum Beispiel das Video anschaust über Zungenreden, zum Beispiel, dann argumentieren wir das sehr, sehr stark über, will ich mal sagen, die verschiedenen Epochen in der Bibel und so weiter. Da wird dir jetzt jemand sagen, ja Leute, aber das ist sehr kopflastig. Mhm. Ja. Das ist nicht, dass wir das wegwerfen, also wir haben einfach nur sagen, Leute, wir müssen uns bewusst werden, wer wir sind, ja, und auch was wir für ein Background haben. Zum Beispiel gehen wir auch jetzt gerade, was die Epoche angeht, gehen wir durch eine gewisse Zeit durch. Das ist ein Wechsel von wie wir philosophisch denken. Wir sind nämlich vor, die letzten 30, 40 Jahre, was sehr, sehr stark eine Vorherrschaft hatte, das war einfach der Atheismus. Mhm. Viele Leute waren Atheisten, das ist sehr kopflastig, ja. Es hat nichts mit Erfahrungen zu tun. Ja, also Atheisten schauen sich einfach das Weltgeschehen an und denken sich, ich will alles nur verstehen mit meinem Kopf. Und sobald irgendwie eine Erfahrung kommt, irgendwas, was ich nicht verstehe, wird das einfach ausgeblendet. Und jetzt sind wir gerade am Wechseln. Wir gehen,
was ändert sich. Ja, jetzt wird wieder Erfahrung ziemlich in hohem Kurs, oder?
Absolut, oder? Jetzt kommt New Age und diese ganzen Sachen, ja, wo es gar nicht mehr darum geht, ob das alles so logisch ist. Aber ich habe das einfach erfahren, ja. So. Und das ist natürlich, wie ich mal sagen, eine Sache, die wir, wo wir uns auch einfach klar sein müssen.
Genau.
Wir sind so geprägt worden.
Also mal zusammensortiert, es gibt eher dieses kopflastige Christentum, es gibt eher dieses gefühlslastige Christentum. Ja, bei dem einen geht es mehr um das Rationelle, ja, und bei dem anderen geht es mehr so vielleicht um diese Erfahrung, um das Subjektive. Ja, das Objektive eher auf der einen Seite, mehr das andere Subjektive. Und wir wollen ein bisschen unterscheiden, jetzt gerade, wo wir vielleicht aus mehr dieser bisschen kopflastigen Ecke kommen, dann denkt man schnell, ey, okay, ihr seid dann schnell gegen die, die mehr irgendwie gefühlslastig das angehen. Sind wir nicht. oder? Ja. Kann man schon mal einfach sagen.
Absolut.
Sind wir absolut genau. nicht. Wir wünschen uns sogar immer wieder auch mehr davon. Absolut. Einfach mal als Zeugnis, ja? Und wir müssen deswegen sehr stark unterscheiden. Heißt, jeder, der so Wert auf Erfahrung legt, der Wert auf Gefühl legt, ist ja direkt so jemand, der dann auch so ziemlich strange Sachen macht, wo viele sagen würden, aber das ist doch absolut nicht das, was in der Bibel steht. Ja? Und da muss man ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite vielleicht zwischen dem, was man eher so Charismatiker nennen würde, jetzt einfach mal in der Praxis, wie wir die Leute erleben, und auf der anderen Seite vielleicht eher so sogenannte Hypercharismatiker, ja, wo dann sehr viele Phänomene auf einmal aufkommen, wo wir so ein bisschen denken, oh, Vorsicht. Deswegen vielleicht zu der ersten Sache mal, was ist denn vielleicht ein reflektierter Charismatiker, der ein bisschen anders groß geworden ist als jetzt zum Beispiel Nata und ich, ja. Man kann vielleicht mal ganz grob runterbrechen, ja, einfach vergebt uns, wenn da Sachen fehlen. Aber grundsätzlich meint es ja eine Person, die erstmal daran glaubt, dass die ganzen Geistesgaben, die Charismen, dass sie nicht aufgehört haben nach der apostolischen Zeit im ersten Jahrhundert, sondern dass die fortbestanden haben. Ja, dazu gehören das Reden in Sprachen, das Zungenreden, und, spezielle Weissagungen, die man machen kann, Heilungen, die passieren, ja, wirklich spektakuläres Eingreifen Gottes in gewisser Weise. Und ja, was ist die andere Seite?
Ja, vielleicht ganz kurz, was das Charismatiker angeht. Zum Beispiel ich habe eine sehr starke Prägung gehabt, als ich mal darüber nachgedacht habe. Ja? Zum Beispiel von jemand, der definitiv ein Charismatiker war. Ja. Ich weiß nicht, wie du Keith Green zum Beispiel konsumiert hast.
Ja, von dir gehört. Ja.
Okay, aber für mich war das einfach ein totaler, der Start eigentlich meines geistlichen Lebens.
Ja.
Und auch in der Schule, will ich mal sagen, wo ich wirklich geistlich gewachsen bin und so weiter, da waren wir auch mit allen zusammen, ja, mit Pfingstern und so weiter. Aber für mich war Keith Green sehr, sehr formend, ja, und das, der war sehr, sehr charismatisch.
Und warum, das kann man mal, weil du sagst, wo wir geistig gewachsen sind, weil wir uns auch gewünscht haben, und das kam auch in meiner Jugendzeit immer mehr, dass man die Erfahrung wirklich eines intensiven Lebens mit Gott, das wollte man haben. Und das ist eigentlich auch genau der historische Hintergrund, ja, wie das entstanden ist. Es gab um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, da gab es auch irgendwie ein sehr ausgetrocknetes Christentum. Und viele haben sich gewünscht wieder, hey, es muss doch was passieren, die Bibel ist doch voll davon, dass Gott krass wirkt. Und man hat darunter gelitten und hat darum gebetet, dass Gott doch wieder was tut, ja. Und diese Sehnsucht nach echtem Leben, da sind auf einmal halt Sachen passiert, wo manche dann auch wieder ein bisschen überfordert waren. Oh, okay, krass, das ist jetzt ein bisschen too much, das können wir nicht einordnen. Das ist vielleicht sogar wirklich gegen die Bibel. Aber der historische Hintergrund ist eigentlich erstmal, wir möchten echtes geistiges Leben. Und auf diese Richtung hin, da haben wir ein total großes Verständnis für oder identifizieren uns auch damit, kann man sagen.
Absolut.
Ja? Ja. Unabhängig, ob man jetzt alles, was vielleicht daraus hervorgekommen ist, so auch von der Bibel her teilen würde. Das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber
wir sehen also zwei Gefahren.
Genau.
Auf der einen Seite dieses Kopflastige, dass du die Form hast, ja, aber im Endeffekt überhaupt nicht diese Kraft.
Genau.
Ja, das sehen wir als sehr, sehr gefährlich an. Das waren die Personen, die Jesus Christus ans Kreuz geschlagen haben.
Ja.
Und dann gibt es auf der anderen Seite vielleicht etwas, das würde man unter Charismatikern, würde man das Hypercharismatiker nennen. Ja. Da sagen wir, okay, da sind auch Sachen, die sind einfach, die gehen eine Stufe zu weit. Und dann gibt es eine große Grauzone, wo wir denken, dass man sich findet unter Charismatikern und wie man das auch nennen soll. Ja. Dass man sich da findet. Aber vielleicht jetzt nochmal ganz kurz, was dann dieses Hypercharismatische ist, damit man auch versteht, worüber redet ihr eigentlich gerade. Hypercharismatik würde man jetzt nicht einfach nur, was der Christian schon gesagt hat, den Fortbestand der Geistesgaben nennen, sondern man würde einfach sagen, das sind Dinge, die da geht es weit darüber hinaus, über den Fortbestand der Geistesgaben, sondern da werden wirklich Fundamente des christlichen Glaubens werden einfach neu definiert. Man wird das, auf Englisch heißt es New Apostolic Reformation. Ja, das ist eine neue Reformation, wie das Wort schon sagt. Da wollen Leute etwas wirklich, was komplett Neues schaffen, so im Luther-Style.
Mhm.
Ja, und das geht vor allen Dingen über Musik. Ja, deswegen, es ist eine Reformation, der du beigetreten bist, vielleicht ohne es gemerkt zu haben, weil die extrem gute Musik machen, ja.
Und weil man oft sehr unkritisch ist bei der Musik, die man hört, ne?
Genau.
Man beschäftigt oft gar nicht, was werden da genau für Inhalte eigentlich transportiert.
Genau. Und das Ganze ist auch schwammig. Es gibt nicht eine Fraktion, die dafür komplett zuständig ist. Beim Movement, da gibt es immer verschiedene Farben. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig zu wissen, wo mache ich mit, wo mache ich nicht mit und so weiter. Was ist jetzt hier noch okay? Da muss man sich halt leiten lassen vom Geist. Aber der Geist sagt, dass wirklich das trügerische Geister kommen werden. Und da müssen wir halt schauen, was ist biblisch, was ist nicht biblisch. Ich gebe dir einfach kurz einen kleinen Umriss, was die wollen, damit du einfach merkst, wow, warte mal, das ist aber wirklich jetzt ein bisschen was anderes als mein lieber charismatischer Freund, weißt du, mit dem ich in der Schule bin. Ja, und der, will ich mal sagen, Zungenreden und so weiter. weiter das praktiziert. Da geht es wirklich um Dinge, wie zum Beispiel das Sieben-Berge-Mandat. Ja, also die sagen, es gibt 7 verschiedene Berge, ja, und wir wollen, diese Berge sind jetzt zum Beispiel Politik, Medien, Unterhaltung, Bildung, Wirtschaft, Familie und Religion, und überall in diesen ganzen kulturellen Sachen, ja, oder politischen Sachen wollen wir eingreifen und wir wollen die Welt erobern, wir wollen den Himmel auf die Erde bringen, ja, und das Reich Gottes überall hinbringen. Es geht ihnen halt nicht so stark um das Evangelium der Gnade zu predigen, sondern es geht um das Evangelium des Reiches, und das werden wir hier etablieren, ob der Heilige Geist es will oder nicht, so fast so ungefähr.
Sehr stark auf die Erde und nicht das Himmlische, was wir hier immer wieder
gebringen. Genau, haben, ne? Ja, wir bringen also den Himmel auf die Erde, nicht die Menschen in den Himmel. Ja. Eine andere Sache ist, dass sie sagen, es gibt, also sagen die unterschwellig quasi, es gibt neue Apostel, ja, und damit greifen die halt sehr, sehr stark die Apostelschaft und die Grundlage eigentlich des Christentums an, was gelegt worden ist von den wirklichen Aposteln, ja. Ja, das nächste ist ein sehr starkes Denken, das würde man Postmillianismus nennen, obwohl man jetzt auch da sagen muss, dass nicht jeder Postmillianist wiederum hypercharismatisch ist, okay? Aber es geht darum trotzdem, Jesus Christus kehrt erst zurück, wenn das Evangelium des Reiches überall gepredigt worden ist. Und ich denke, dass die schwierigste Sache oder brenzligste Sache bei der ganzen Geschichte, das ist, dass es zusätzliche biblische Offenbarung gibt. Ja? Also Weissagung, es wird ja jeder sagen, klar, 1. Korinther 14, Weissagung, natürlich passiert das heute noch, dass du in das Leben eines anderen sprichst, aber innerhalb des, will ich mal sagen, der Grenze des Wortes Gottes. Aber da wird gesagt, nee, so ist es nicht, es gibt halt neue Offenbarungen. Ja? Und das klingt halt manchmal auch ganz gut. Ja, das klingt dann so, hier, Fokus auf Jesus. Ja, wir gucken nur auf, was Jesus
gesagt hat. Kurze Werbung, ja, wir haben da so eine Serie gemacht, ja, über Paulus, ja, wo gerade diese Konkurrenz, die da manchmal aufgebaut wird, irgendwie gezeigt haben, das ist überwunden worden, und gerade Paulus, der sagen konnte, er ist von Gott geschickt worden, um das Wort Gottes zu vollenden, ja, also von daher kann man sehr klar aus der Schrift sehen, dass das, was du gerade erzählst, dass das daneben ist.
Ja, auf der anderen Seite Zeichen und Wunder, weißt du, wird gesagt, okay, Jesus Christus hat gesagt, wir werden größere Werke tun und so weiter, die meinen aber nicht dabei die Werke. Jetzt zum Beispiel wie Jesus Christus, am Ende waren 500 Leute bekehrt, ja,
an seines Dienstes. Glauben kommen.
Und dann, aber bei den an Pfingsten waren dann plötzlich 3000 Seelen, die sich bekehrt haben, ja. Sondern sie meinen Zeichen, es werden größere Zeichen und so weiter werden noch kommen. Einfach ein kleiner Abriss, wie das aussieht, ja. Das ist also eine geistliche Kriegsführung, die stattfindet. Ein viel größeres Programm, als was du dir vorstellen kannst. Aber viele, will ich mal sagen, Charismatiker werden sagen, ja Leute, aber damit haben wir nichts zu tun. Ja, da sind wir klar von abgegrenzt. Und da wollen wir einfach sagen, Leute, wir sind im gemeinsamen Boot.
Ganz genau. Ja, ich denke mal, was William Busch gesagt hat, ja. Erzählt, seine Mutter hat sie gelehrt, unsere Heimat soll bei allen denen sein, die den Herrn Jesus lieb haben. Mhm. Und das ist für mich sehr wichtig geworden, immer wieder. Ja. Ich habe Menschen getroffen aus ganz verschiedenen Hintergründen, auch in der Klinik, als Patienten, irgendwo als Mitarbeiter. Ich habe gemerkt, hey, diese Person hat ein echtes Herz für Jesus. Mhm. Sie hat das gelebt, das hat ihr aus den Augen gestrahlt, dieses neue Leben. Mhm. Und das war auch eine Person, immer wieder sind das auch Personen, die sind gottesfürchtig, die fürchten den Herrn, die trennen sich auch wirklich auch vom Bösen ganz klar. Die verändern auch nicht die Fundamente des Christentums, zum Beispiel, ja, wer ist wirklich Gott in seiner Natur, wer ist der Sohn, wer ist der Geist und so weiter.
Und du merkst einfach, das Leben ist da.
Das Leben ist da.
Echt, kommen Leute auf dich zu und sagen, hey, ich habe mir, die und die Predigten angeschaut oder so. Und dann siehst du, wow, die Person ist einfach total charismatisch unterwegs.
Genau. Deswegen will ich mal Werbung machen am Ende durch einen Vers hier vielleicht, was Paulus dem Timotheus sagt, gerade vor dem Hintergrund dieser ganzen falschen Entwicklung, ja, die es in der Christenheit geben würde. Da sagt der Paulus dem Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und jetzt sagen manche, ja genau, und deswegen bleibe ich natürlich nur bei meiner Kopfkissen, meiner Box. Nein, warum? Von wem du gelernt hast? Paulus war nicht so. Paulus war nicht ein Kopfchrist oder ein Gefühlschrist, sondern Paulus war genau diese Grauzone im Positiven, in der Mitte. Ja. Der hat so ein Herz für den Herrn gehabt, das kannst du ihm ablesen. Ja, der wollte lieber sterben, dass seine Volksgenossen noch gerettet werden. Er hat krasse Wunder Gottes erlebt, ja, krasses Eingreifen. Er hat damit auch gerechnet, aber der hat sehr klar einfach das, was Gott offenbart hat, als Wahrheit, das hat er gebracht. Davon ist er auch nicht abgerückt, auch wenn ihn das ins Gefängnis gebracht hat. Mhm. Und von ihm wollen wir lernen, ja, und mit allen zusammen sein, die wirklich Jesus lieb haben und Gott fürchten.
Amen. Und damit starten wir jetzt die Serie über den Heiligen Geist. Freue mich drauf.
Ja, alles Gute.
Bis dann. Ciao.